Deutschlandfunk. Das Feature.
Aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen wurden einige Namen in der folgenden Sendung geändert oder anonymisiert.
Agram. Erschreckenderweise habe ich gedacht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, oh mein Gott, so ein junger Kerl ist zu sowas fähig.
Es war zu merken, dass es erstmal eine Zeit gebraucht hat, überhaupt zu realisieren, was passiert war. Und es hat relativ viel Zeit gebraucht, bis er auch realisiert hat, welchen Schmerz und welches Unglück er nicht nur über seine eigene Familie gebracht hat, sondern auch über die Familie des späteren Opfers.
Im Laufe des Prozesses muss ich dann sagen, dieses abgebrühlte, kalte, emotionslose von so einem jungen Menschen ist für mich unbegreiflich. Kann ich nicht verstehen.
Als er das dann realisiert hat, hat sich auch dann sehr schnell ein sehr dominierendes Gefühl eingestellt, nämlich dass auch der Schuldgefühle, insbesondere auch seinem Vater gegenüber, dass er diesen mit in das Tatgeschehen hineingezogen hat und natürlich auch in Bezug auf das Opfer.
Weil da einfach keine Regung von irgendeinem, es tut mir leid oder es, gar nichts, da kam gar nichts.
Gut, Agram wirkte von Anfang an regungslos, in den ersten Tagen fast schon teilnahmslos, apathisch. Man hatte nicht das Gefühl, dass er sich mit dieser Geschichte auch nur ansatzweise auseinandergesetzt hat.
Also ich kann mir das gut vorstellen, dass es theoretische Situationen gibt, wo jeder den Kopf verliert und im Affekt irgendeine Handlung ausübt, die er unter normalen Umständen nicht tun würde. Das kann auch ein Mord sein.
In der Hauptverhandlung hat der Angeklagte zunächst von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht und sich dann am 20. Hauptverhandlungstag über eine Erklärung seines Verteidigers zur Sache eingelassen.
Aus der Urteilsbegründung des Landgerichts Freiburg vom 7. März 2016.
Seiner Schwester Amira sei er immer besonders eng verbunden gewesen. Er habe das Gefühl gehabt, dass er auf sie aufpassen müsse. Nach seiner Rückkehr habe er dann seine Schwester getroffen und sei erschüttert von deren schlechten Zustand gewesen. In diesem Zeitraum sei er zufällig einer Person in einem Bus begegnet, die ihm sofort unsympathisch gewesen sei. Er habe vermutet, dass diese Person Patrick sein könnte und habe seiner Schwester von dem Treffen erzählt. Diese habe ihm anhand seiner Schilderungen bestätigt, dass diese Person Patrick sei. Es sei für ihn nicht auszuhalten gewesen, dass der Vergewaltiger sich frei in öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen könne. Er habe daher endgültig den Entschluss gefasst, Patrick zu verprügeln und anschließend der Polizei zu übergeben.
Patrick H. Über Selbstjustiz in Deutschland. Ein Feature von Marius Elfering.
Agram hatte auf einer Reise, die er zusammen mit Freunden unternommen hatte, davon erfahren, dass seine Schwester vergewaltigt worden war und ist sofort an seinen Wohnort zurückgekehrt.
Sebastian Glate, Verteidiger des Agram Y.
Und hat von dem Moment an, wo er von dieser Vergewaltigung erfahren hatte, eine Zeit der Suche verbracht, der Suche nach dem späteren Opfer.
Der Angeklagte Agram Y. ist deutscher Staatsbürger.
Aus der Urteilsbegründung des Landgerichts Freiburg vom 7. März 2016.
Amira Y., die Schwester des Angeklagten Agram Y. und Tochter des Angeklagten Mustafa Y., erstattete kurz nach Mitternacht am 13. Juni 2014 eine Anzeige gegen ihren früheren Mitschüler Patrick H., wonach dieser sie geschlagen, beleidigt, bedroht und vergewaltigt habe.
Natürlich zweifelt man dran. Das ist menschlich. Er war mein Bruder. Ich kann und möchte mir nicht vorstellen, dass er zu sowas fähig ist. Ich kenne ihn als liebenswerten, hilfsbereiten Mensch.
Sabrina H. spricht zum ersten Mal seit der Gerichtsverhandlung öffentlich über den Tod ihres Bruders Patrick.
Er hatte große Zukunftspläne. Er hat seine Ausbildung beendet. Er war auf Arbeitssuche, sehr motiviert auf Arbeitssuche. Er wollte wie hat er mal gesagt, ein normales Leben führen. Er hat viel Scheiße in seinem Leben gemacht, viele kleine Delikte. Er war immer irgendwie überall dabei, er war immer Mitläufer in irgendwelche Gruppe, die Einbrüche gemacht haben oder mal eine Sachbeschädigung. Er war zu keinem Zeitpunkt seines Lebens in irgendeiner Weise aggressiv oder gewalttätig. Ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, so weit reicht mein Horizont. Ich war nicht dabei. Vorstellen und glauben kann ich es nicht. Es ist ihm nicht zuzutrauen.
Angaben des Angeklagten Akram während des Verfahrens laut Urteilsbegründung.
Seine Familie habe die Polizei ausdrücklich vor ihm gewarnt. Dennoch habe er Patrick H. ohne große Anstrengungen schneller als die Polizei finden können. Er sei darüber entsetzt gewesen, dass es der Kriminalpolizei noch nicht gelungen sei, den namentlich bekannten Täter zu finden. Zu diesem Zeitpunkt habe er erstmals darüber nachgedacht, den Täter selbst zu finden und der Polizei zu übergeben.
Ich bin der Meinung, dass man sich sehr leicht macht, der Polizei jetzt schlussendlich die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ich muss aber trotzdem sagen, dass die Polizei durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, anders zu reagieren, die Brisanz zu erkennen, die Wut und den Hass in den Worten und auch in den Aussagen hätte erkennen können. Die Polizei hätte nach der Aussage, dass sie eben von Patrick vergewaltigt worden sein soll, hätte sie durchaus die Möglichkeit gehabt, diesen Haftbefehl, der ja auch im Raume war, den es auch gab, zu vollstrecken, Patrick zu suchen und ihn entsprechend zunächst in Untersuchungshaft zu nehmen.
Markus Okulisan, Rechtsanwalt der Familie H.
Die Skurrilität daran ist, dass selbst die Familie des Patrick das so sieht, obwohl sie der Meinung ist, dass eben Patrick niemals vergewaltigt hat, was für mich auch nachvollziehbar ist, weil diese Tat, die es gegeben haben soll, durch den Tod des Patrick schlussendlich ungeklärt geschlossen wurde.
Nein, bei uns selber war nie Anfrage, ob wir wissen, wo sich der Patrick aufhält, weil das wäre einfach gewesen. Patrick hat bei meinen Eltern gelebt. Das war auch so, dass meine Mama, ich weiß es nicht, 2 oder 3 Tage oder einen Tag vor dieser Tat, eine Anzeige auf der Polizei gemacht hat, weil sie im Internet einen Sattel für ihr Pferd gekauft hat, der nachweislich aus Diebesgut bestand. Dort war sie auf dem Polizeirevier. Scheinbar wurde Patrick da ja schon gesucht. Man kannte meine Mutter auf dem Polizeirevier. Sie ist nicht auf ihn angesprochen worden, weil auch das wäre einfach gewesen. Der Patrick war nämlich im Auto draußen.
Ja, also zum einen waren diese Hinweise singulär und wenig konkret.
Eckart Berger, ermittelnder Staatsanwalt im Fall Patrick H.
Und zum anderen muss man sagen, dass der Polizei damals nicht bekannt war, wo sich der später Geschädigte aufgehalten hat. Nach ihm hat die Polizei zu dieser Zeit gesucht. Er war für die Polizei nicht greifbar und deswegen auch nicht in Schutzhaft zu nehmen.
Man muss hierzu auch sagen, dass solche Fallkonstellationen tatsächlich auch einem Fachteam übergeben werden sollten.
Caroline Rosti, Diplompsychologin, Expertin für Fallanalyse und Gewalttaten.
Dass man hier schaut, okay, also wer kennt sich mit Bedrohungsmanagement aus, wer kann eine Risikoanalyse vornehmen, wer kann da dann auch mitfahren zu dieser Gefährderansprache, um tatsächlich dann auch mal mit den Drohern, in dem Fall waren es ja noch Droher, zu sprechen und zu schauen, wie stehen die zu der Drohung, distanzieren die sich, um dann auch noch mal ein Gefühl im Gespräch für die Droher zu bekommen, ob sie gefährlich sind oder nicht.
Dabei kam es am späten Abend des 12.06.2014 zu einem Zusammentreffen der Eltern von Amira und der Zeugin E., wobei beide Elternteile gegenüber der Zeugin äußerten, dass sie den Täter umbringen würden, weil er ihrer Tochter dies angetan habe. Eine daraufhin von Kriminaloberkommissar G. vorgenommene sogenannte Gefährderansprache nahm Mustafa kommentarlos hin und wandte sich so dann ab.
Man muss hier sehen, die Gefährderansprache erfolgte gegenüber den Eltern und nicht gegenüber meinem Mandanten.
Sebastian Glate, Verteidiger des Akram.
Das war ein Verarbeitungsprozess, bei dem er leider allein gelassen wurde.
Um Patrick H. zu finden, fragte Akram sodann am 13.06.2014 um 19.55 Uhr den Angeklagten Timo P. mittels des Smartphone-Messenger-Dienstes WhatsApp, ob er einen Patrick H. kenne. Da sich Timo für den Grund der Nachfrage interessierte, rief der um 22.37 Uhr und nochmals um 22.56 Uhr bei Akram an. Bei diesen Telefongesprächen teilte Akram Timo mit, dass Patrick seine Schwester vergewaltigt habe und er nun auf der Suche nach diesem sei, um ihn zu zerstören. Timo sagte Akram zu, ihn bei der Suche zu unterstützen und mit ihm gegen Patrick vorzugehen.
Die Polizei suchte den Patrick H. auch, aber der Akram und Timo suchten ihn auch.
Thomas Häfner, Verteidiger des Timo P.
Doch, der Akram hat ein paar Tage vorher, oder 4-5 Tage vorher, dem Timo auch das Messer mal gezeigt und auch bei 2-3 anderen Gelegenheiten, auch nach der Mutter, ich steche ihn ab, ich bringe ihn um. Timo war gerade 21, Akram 17, aber trotzdem war Akram das Alpha-Männchen in dieser Freundschaft. Und Timo hat ihn immer wieder runtergeholt, so nach der Mutter, mach mal ruhig. Und ja, große Klappe, hat es nicht für ernst genommen.
Hat in dieser gesamten Zeit kaum geschlafen, nicht gegessen, nicht getrunken und war in einem Zustand maximaler Anspannung, höchster nervlicher Anspannung, höchster Erregung über das ganze Geschehen, über diese Tat, die seiner Schwester zugefügt worden war.
Er habe niemanden gehabt, an den er sich in seiner Verzweiflung habe wenden können, da seine Eltern selbst in ihrem Schmerz und in ihrer Hilflosigkeit gefangen gewesen seien.
Am Montag per WhatsApp hat er mir geschrieben, dass er gerade auf dem Weg ist nach Freiburg wegen einem Bewerbungsgespräch und einem Arzttermin. Ich war allerdings auf Betriebsausflug, das weiß ich noch. Ich habe ihm dann irgendwann geschrieben, er nervt gerade ein bisschen, da ich keine Zeit habe. Schade.
Sabrina, Schwester von Patrick.
An dem Mittwochmorgen, als es dann passiert ist, hat er mir noch eine WhatsApp geschrieben. Das war dann das letzte Mal, als ich von ihm gehört habe.
Am Nachmittag des 14.06.2014 glaubte Akram, Patrick gefunden zu haben und fuhr daher am Abend mit Timo an die vermeintliche Wohnanschrift. Auf das Klingeln von Timo, dem zuvor aufgegeben worden war, an der Türe nach Drogen zu fragen und dem Patrick in die Fresse zu hauen, öffnete Petra M., die Timo mitteilte, dass ihr Sohn Patrick nicht zu Hause sei, woraufhin die Angeklagten wieder wegfuhren. Nachdem Akram und Timo über das soziale Netzwerk Facebook ein Bild von Patrick gefunden hatten, erkannten Akram und Timo, dass sie die falsche Person identifiziert hatten und wieder auf Null waren.
Prinzipiell steckt der Rachegedanke in jedem Menschen drin. Wenn wir uns anschauen, einmal ist es so, dass wir evolutionär 2 Grundformen der Gewalt in uns drin haben.
Caroline Rosti, Diplompsychologin.
Das eine ist die heiße Wut, das ist was Situatives. Wenn wir situativ eine Bedrohung erleben, dann können wir beispielsweise ausflippen, in den Kampfmodus gehen oder aber auch in den Fluchtmodus. Und der andere Modus ist der zielgerichtete Modus, den wir ursprünglich für die Jagd gebraucht haben, um uns Nahrung zu beschaffen.
Sie müssen sich vorstellen, sie geht zu ihrem Vater, geht zu ihrem Bruder und erzählt, dass sie eben von Patrick vergewaltigt worden sein soll.
Markus Okulisan, Rechtsanwalt der Familie H.
Was macht ein Vater, was macht ein Bruder? Man glaubt ihr zunächst.
Wir bauen Empathie ab, wir sind kalt, wir sind berechnend und wir nutzen heute genau diesen Modus ganz häufig für zum Beispiel verbale Formen der Rache. Es gibt einen Ausdruck im Volksmund, der heißt, Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt serviert. Und das ist in uns allen evolutionär verankert.
Bereits kurze Zeit später gelang es jedoch schließlich Timo, weitere Informationen zu dem gesuchten Patrick zu beschaffen. Dies teilte er via einer Sprachnachricht umgehend Akram mit, welcher sodann das Facebook-Profil von Patrick identifizieren und feststellen konnte, dass Patrick mit Jakob P., einem Bekannten von Akram, befreundet ist.
Das war der Freund von meinem Bruder. Das hat für mich nichts mit Freundschaft zu tun. Wenn ich meinen Freund dahin locke, mit dem Wissen ja schon, er hätte ihn mehr oder weniger im letzten Moment jederzeit warnen können, dreh um und mach, dass ich hier Land gewinnst.
Am Nachmittag des 15.06.2014 trafen sich sodann Akram und Jakob. Bei diesem Treffen informierte Akram Jakob über seine Suche nach Patrick, weil dieser etwas Schlimmes getan habe und er dies nun klären wolle. Akram und Jakob kamen überein, dass sich Jakob mit Patrick unter dem Vorwand, gemeinsam Cannabis zu konsumieren oder ihm Cannabis zu verkaufen, verabreden sollte, um Akram zu ermöglichen, zu dem Treffen hinzuzustoßen.
Man hat eben Patrick auf diesen Pendlerparkplatz gelockt.
Jakob habe sich dann am 18. Juni 2014 bei ihm gemeldet und mitgeteilt, dass Patrick ihn kontaktiert habe, um Cannabis zu erwerben. Jakob hatte Patrick zuvor als Zeitpunkt für das bevorstehende Treffen 18 Uhr vorgeschlagen. Dies wusste Akram.
Und Timo dachte halt, ja klar, es gibt eine Abreibung und danach wird er entweder zur Polizei gebracht oder er sollte der Schwester gegenübergestellt werden.
Also im Grunde genommen war das ja aber auch von Anfang an sehr wahrscheinlich sein Plan gewesen. Und von da hat das gar nichts mehr damit zu tun, dass Gerechtigkeit für ihn durchs Justizsystem wiederhergestellt werden sollte, sondern der Plan war von Anfang an, diese Person ausfindig zu machen und diese Person dann zu töten.
Er hat Patrick nicht gesucht mit dem Vorsatz, ihn zu töten.
Also grundsätzlich glaube ich, dass diese Frage nur Akram selbst beantworten kann. Hat sich dieser Tatplan in der Dynamik dieser Abreibung entwickelt oder hatte er vorher schon diesen Tatplan? Das Ergebnis ist immer Mord, das ist klar.
Akram hat zu Timo gesagt, so, und jetzt verpassen wir dem einen und dann tun wir in dein Auto und fahren zu mir nach Hause und stellen ihn meiner Schwester gegenüber. Und hat Timo gesagt, nee, weil der hat 2 Tage vorher sein Auto für 150 Euro, das er gerade gekauft hatte, so aufbereiten lassen, innen und außen, also mit Sauerstoff und ganzem Möbel, alles Polster, alles war sauber. Und dann hat er gesagt, nee, also in mein Auto kommt der Patrick nicht. Das wäre, wenn der da irgendwie Blut verschmiert oder was weiß ich, Nasenbluten oder sonst was. Daraufhin hat Akram den Timo um sein Handy gebeten, weil auf Akrams Handy kein Guthaben mehr war. Und Akram hat mit Timos Handy seinen Vater angerufen und ihn gebeten, vorbeizukommen.
Mustafa, der zufällig bereits zu Hause war, verließ daraufhin sofort um 17.49 Uhr das Haus.
Der falsche Mann, zur falschen Zeit, an der falschen Stelle.
Dort traf er um kurz vor 18 Uhr ein und zeigte den weiteren Angeklagten einen Teleskopschlagstock, den er vor deren Augen aus- und wieder einfuhr. Akram zeigte den Mitangeklagten zudem das von ihm mitgeführte Elektroschockgerät vom Typ Power Max. Akram, der weiterhin fest entschlossen war, Patrick zu töten, trug, wie in den Tagen zuvor, zu diesem Zweck, von den Mitangeklagten unerkannt und verborgen geführt, ein einseitig geschliffenes Messer mit einer Klingenlänge von mindestens 10 Zentimetern und einer Klingenhöhe von mindestens 19 Millimetern bei sich. Nach dem Eintreffen von Mustafa verabredeten die Angeklagten, dass Jakob und Timo, der gegenüber Patrick den Rauschgiftdealer mimen sollte, zunächst alleine zu dem Treffen mit Patrick auf den Pendlerparkplatz vorgehen sollten, damit dieser keinen Verdacht schöpfen und bleiben würde.
Und als sie hinten am Parkplatz waren, kam der Akram mit seinem Vater angefahren, direkt vor die. Und in dem Moment hat Timo den Patrick H., das Opfer, festgehalten, fixiert am Kopf und Hals. So war es vereinbart. Und dann kam Akram und sein Vater, dass er die Abreibung bekäme.
Vater und Sohn steigen aus ihrem Polo aus. Der Sohn stürmt auf Patrick zu, der eben von Timo von hinten festgehalten wird.
Akram, welcher das mitgeführte Messer nunmehr in der Hand hatte, und Mustafa, welcher das Messer spätestens zu diesem Zeitpunkt wahrnahm und selbst einen ausgefahrenen Schlagstock in der Hand hatte, stürmten auf Patrick zu und begannen, ihn massiv mit den Fäusten zu schlagen, wobei Mustafa gegenüber Patrick nach den ersten Schlägen äußerte, jetzt gehörst du mir.
Also es kann keine Rede davon sein, dass der Vater hier zunächst schlichten wollte oder die Tat verhindern wollte. Die Tat war spätestens im Moment, als man mit dem Polo auf den Pendlerparkplatz fährt, auch die Tat des Vaters.
Sowohl Timo als auch Jakob nahmen die Schläge der Angeklagten sowie den Einsatz des Schlagstocks und des Elektroschockers wahr. Jakob entfernte sich sofort raschen Schrittes vom Geschehen, nachdem er erkannt hatte, wie massiv die Angeklagten auf Patrick einwirkten. Der Angeklagte Jakob hatte zu keinem Zeitpunkt mit einer Tötung des Patrick gerechnet.
Was Timo dann sah, war noch relativ schnell, war, dass es heftige Schläge vom Vater, glaube ich, und von Akram gab, auch mit dem Elektroschocker, auch ins Gesicht. Und Timo das zu viel wurde und der Patrick schon in sich zusammensackte. Ja? Und dann hat Timo gesagt, hört auf, hört auf.
Timo P., dem die Angriffe zu heftig geworden waren und der Blut an seinen Händen bemerkte, ließ nunmehr Patrick los. Patrick H. versuchte diese Gelegenheit zu nutzen, um über die leicht ansteigende Grünfläche, welche den Parkplatz begrenzte, zu flüchten.
Und Timo dachte halt, ja klar, es gibt eine Abreibung und danach wird er entweder zur Polizei gebracht oder er sollte der Schwester gegenübergestellt werden, damit er sich bei ihr entschuldigt. Aber er hat natürlich nicht damit gerechnet, dass Akram ein Messer dabei hatte und dann, ja, weiß ich, 23 Mal oder mehr zustach.
Entsetzt über diesen spätestens nunmehr wahrgenommenen Messereinsatz, welcher für Timo zwar vorhersehbar war, den er aber keineswegs billigte, schrie er laut Akram und entfernte sich vom Parkplatz in Richtung seines abgestellten Fahrzeugs.
Wir waren zu Hause, gemütlicher Abend, wir sind irgendwann schlafen gegangen, bis dann nachts um 2:30 mein Telefon geklingelt hat.
In einer leichten Form Gewaltfantasien, das haben auch viele Menschen. Das dient auch der Selbstwertregulation. Wir ärgern uns über jemanden und dann denkt man sich beispielsweise, oh, am liebsten hätte ich dem eine geknallt oder ich hätte ihm gern wohin getreten oder sonstiges. Und das sind schon so Anfangsformen von einem gewalthaltigen Gedanken. In einer gesunden Entwicklung ist es letztendlich so, dass wir diesen Gedanken haben, daran aber nicht festhalten, sondern dann ziehen wir weiter. Das Selbstwert ist reguliert und wir machen sozusagen ganz normal im Alltag weiter. In anderen Formen ist es so, dass dieser Missstand bestehen bleibt. Der andere ist dran schuld und allein dieser Gedanke reicht mir nicht, sondern ich möchte das auch ein Stück in die Realität hineinholen.
Ja. Letztendlich unfassbar, was mir dann an dem Morgen in der Zeitung lesen musste. Warum das scheinbar passiert ist. Meine Eltern waren leblos, leer, eigentlich nicht anzusprechen. Irgendwann gegen Mittag, wir saßen da am Tisch, Bekannte noch mit dabei. Ich musste dann auch mal raus da. Ich bin mit meinem Bruder dann in den Stall gefahren zu meinem Pferd. Einfach. Dann waren wir zwei am Tatort. Durfte natürlich nicht hin, war noch alles abgesperrt. Dann wieder zu meinen Eltern und es ging eigentlich die nächsten Tage nur so, dass mir immer gemeinsam oder abwechselnd immer irgendjemand bei meinen Eltern war. Man konnte sie einfach auch nicht alleine lassen.
Kurz vor 18.30 Uhr traf Timo in der Wohnung seines Vaters ein, wo sich sein Vater und seine Schwester aufhielten.
Da kam er völlig aufgelöst an, hat sich wohl auf den Boden geschmissen, den Kopf gegen die Wand, er hat ihn abgestochen, da rumgeschrien. Der Vater hat sofort die Polizei angerufen. Timo saß völlig fassungslos, noch mit blutigen Händen. Dann kam die Polizei und wurde verhaftet.
Akram war während der Festnahme äußerst aufgebracht und schrie mehrfach, dass man seine Familie in Ruhe lassen solle. Er stelle sich und sei freiwillig gekommen. In der Wohnung erläuterte Mustafa nochmals, dass seine Tochter vergewaltigt worden sei und die Polizei zu wenig für die Ergreifung des Täters getan hätte. Kurze Zeit später wurde Mustafa die Festnahme erklärt.
Mein letztes Gespräch mit ihm war, boah, Patrick, bitte nerv mich nicht. Das tut mir extrem leid. Die letzten Worte hätte ich sagen sollen, ich hab dich lieb.
Der Tagesspiegel 2013. Selbstjustiz an Sexualstraftäter. Denn sie wussten, was er tut. Spiegel Online 2013. Mordfall Lena. 19-Jähriger wegen Aufruf zur Selbstjustiz verurteilt.
Es gibt schon hin und wieder so Rachemordprozesse.
Frankfurter Neue Presse 2015. Selbstjustiz am Gerichtsgebäude.
Es gibt jedes Jahr einige Ehrenmorde in Deutschland und es gibt jedes Jahr einige Rachemorde in Deutschland. So.
Bild 2017. Selbstjustiz. Mehrere Jahre Haft für Marktleiter.
Natürlich ist keine 100%ige Prävention möglich. Es gibt einige wenige Personen, die nichts nach außen tragen. Wenn man derartige schwere Gewalttaten dann analysiert, erkennt man, dass diese Personen im Vorfeld Vorfeld Warnsignale gezeigt haben.
Caroline Rosti, Diplompsychologin.
Sie teilen sich mit, sie sagen, ich bringe XY um oder auch ich werde mich rächen, ich komme mit einem Messer. Also Anzeichen, die auf eine Tatbegehung hinweisen können, beziehungsweise auch direkte Drohungen sein können.
Berliner Zeitung, 2015. Rachemord in Wedding. Streitende Familien kannten sich seit Jahren.
Wenn man die Statistiken sich anschaut, gerade wenn man körperliche Übergriffe der Gewalt oder auch körperliche Racheakte sich anschaut, sind es eindeutig mehr Männer, die dort erfasst sind.
Frankfurter Allgemeine Zeitung 2010. Spiegel Online. Rentner entführen Bankberater. Ein kurioser Fall von Selbstjustiz. Spiegel Online 2011. Selbstjustiz nach Missbrauch. Der furchtbar nette Hausmeister.
Also dieser Missstand, diese anfängliche Krise letztendlich, dieser breitet sich insofern aus, dass ich zentral wirklich andere daran schuldig sehe und dass vor allem mein Gerechtigkeitsempfinden erschüttert ist und dass ich nicht glaube, dass andere etwas auch oder dass unsere Justizsystem beispielsweise das ausgleichen können, sondern ich sinne nach Rache und ich hole es in die Realität hinein, indem ich mir dann weiter vorstelle, wie tue ich es denn? Verprügle ich den, bringe ich ihn um, mache ich es mit einem Messer, mache ich es mit einer Schusswaffe.
Spiegel Online, 2009. Berliner Zeitung. Selbstjustiz. 2015. Vom Opfer zum Rächer. Die Welt, 2016. Frankfurter Allgemeine Ehefrau Zeitung, umgebracht. 2010. Ehrenmord oder Totschlag?
Auf der einen Seite gilt es darum, einmal eine Risikoeinschätzung vorzunehmen. Besteht hier überhaupt die Möglichkeit einer Eskalation? Denn man muss auch sagen, viele Warnsignale sind erst einmal nicht gefährlich. Wenn sich aber dieses risikohafte Muster abzeichnet, dann muss man schauen, dass man auf der einen Seite Sicherheitsmaßnahmen für das potenzielle Opfer tatsächlich aufbaut, aber auch natürlich schaut, was kann ich mit dem potenziellen Täter tun? Wie kann ich das Risiko ein Stück weit wieder senken? Und da hat sich bewährt, dass man tatsächlich so eine Form von Netzwerkarbeit, also einem Bedrohungsmanagement-Netzwerk aufbaut. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen Polizei, zwischen vielleicht auch je nach Konstellation, wenn es im Intimpartnerbereich ist, Frauenberatungsstelle, Psychologen, Psychiater oder auch andere Beratungsstellen, die dafür zuständig sind.
Die Welt 2016. Eltern locken vermeintlichen Pädophilen in Todesfalle.
Es gibt Personen, die kann man erreichen, die kann man sehr gut erreichen. Und man muss auch immer schauen, was hat eine Person noch zu verlieren. Und Leute, die schwere Gewalttaten begehen, nicht immer, aber haben häufig nicht mehr ganz so viel zu verlieren.
In den sozialen Netzwerken, da wurde häufig diese Rollenverdrehung vorgenommen und die Tötungstat gepriesen als verdiente Vergeltung für das vorangegangene Unrecht.
Eckart Berger, ermittelnder Staatsanwalt.
Die Medien haben direkt nach der Tat von der Opferfamilie gesprochen und damit die Familie meines Mandanten gemeint.
Sebastian Glate, Verteidiger des Akram.
Opfer war in dem Fall die Schwester, die Opfer einer Vergewaltigung wurde. Erst im Laufe der Zeit wendete sich das Blatt und ich hatte das immer prognostiziert, dass das droht und dass das kommen wird und dass das dann auch ein Problem darstellen würde, dass dann plötzlich aus der Opferfamilie, die Familie meines Mandanten am Anfang war, dann die Opferfamilie wird, die tatsächlich den Tod eines Menschen zu beklagen hat, nämlich Patrick.
Diese Familie als Opferfamilie zu bezeichnen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aus unserer Sicht gesehen war einfach Patrick Opfer. Und vielleicht mir ein Stück weit, weil wir es aushalten müssen, wie über ihn geschrieben wurde.
Eine öffentliche Meinung ist nichts Verlässliches und nichts, was ein Verteidiger für eine gute Verteidigung in einem Prozess akzeptieren kann.
Ja, Sexualdelikte sind tatsächlich von der Meinung im Volk auf einer unteren Stufe oder auf einer höheren Stufe, je nachdem von welchem Blickwinkel man es betrachtet.
Es gab viele Kommentare, die diese Tat befürwortet haben, weil unser Rechtsstaat zu lasch ist, zu langsam. Viele wünschten sich, es würden mehr solche Taten geben, was für uns als Familie erschreckend war, sehen zu müssen.
Und gerade wenn es wie in einem solchen Fall eine höchst problematische Unterstützung für einen möglichen Straftäter, der später dann auch dafür verurteilt wird, gibt, dann ist man schlecht beraten, das in irgendeiner Form zu unterstützen.
Da gibt es eben viele, die, die leider dann auch im Nachgang zu so einer Tat das rechtfertigen mit Sprüchen, die dann gehalten werden. Wenn es mein Kind gewesen wäre, hätte ich genauso gehandelt, weil da kommt eine unheimliche Wut hoch durch eine gewisse Hilflosigkeit.
Unabhängig von der Frage, wie man es bewertet, ob man das in irgendeiner Form gutheißt, bleibt es ein Verbrechen, bleibt es ein Kapitalverbrechen, was hier stattgefunden hat. Und das zu billigen in irgendeiner Form geht nicht.
es sind sehr viele Begriffe kursiert, wie eben Ehrenmord, wie dann eben auch Blutrache.
Markus Okulisan, Rechtsanwalt der Familie H.
Die Selbstjustiz ganz vorne dran. Und schlussendlich passt als einzige Begrifflichkeit eben die Selbstjustiz, die in ganz brutaler Art und Weise eben sich da manifestiert hat. Alle weiteren Begrifflichkeiten sind meiner Meinung nach darunter nicht zu subsumieren.
Also ein Ehrenmord war es nicht.
Bei diesem Fall würde ich tatsächlich sagen, dass es sich sehr wahrscheinlich auch um eine Form des Racheaktes im Namen der Ehre handelt. Letztendlich haben wir eine junge Frau, die vergewaltigt wurde und wo dann das familiäre Umfeld letztendlich auch die Rache ankündigt. Wir werden das regeln. In Form von dem Vater und dem Sohn als Täter, die waren sich sehr wohl wahrscheinlich dieses Ausmaßes bewusst und wollten da auch ein Stück weit Familienehre wiederherstellen.
Das, was so klassischerweise und typischerweise als Ehrenmord bezeichnet wird, das war diese Tat ja sicherlich nicht beim Ehrenmord im üblichen Sinne, wie er so in unserem Sprachgebrauch zugrunde liegt, geht es ja darum, dass die Person innerhalb der Familie, die Familienehre vermeintlich verletzt hat, dass die dafür zur Rechenschaft gezogen wird.
Es ist hier genau dieser Fall nicht gewesen. Akram hat nicht seine Schwester getötet, sondern die Person, die seine Schwester vergewaltigt hat. Das ist für mich die klassische Rache und ich meine das auch, eine Verteidigung herausgearbeitet zu haben.
Dass man das über Wochen oder über Tage hinweg zieht und verfolgt und planmäßig, das ist dann schon, ich sage mal, gezielte Rache und keine Affekthandlung mehr. Dazu gehört dann schon auch noch der besondere Wille, die Rache auch auszuüben.
Der Angeklagte Mustafa hat nicht nur heimtückisch, sondern auch aus niedrigen Beweggründen gehandelt. Eine Tötung aus den Motiven der Rache und der Selbstjustiz ist in aller Regel deshalb als besonders verwerflich anzusehen, weil der Täter dabei seine persönlichen Wünsche, Vorstellungen und Bedürfnisse über die Rechtsordnung und einen anderen Menschen erhebt. Dies war hier der Fall.
Also es gibt auch einige, die es im Nachhinein also bereuen, aber es gibt auch einige, die tatsächlich danach wirklich hinter dieser Tat stehen und sagen, und das war nötig und ich bereue nichts.
Mitunter einer der schwersten Aufgaben für uns Nebenklägervertreter war es, der Mutter des Getöteten, Patrick, verständlich zu machen, dass es für das Gericht überhaupt keine Rolle spielt, ob es die Vergewaltigungshandlung des Patrick gab oder nicht. Man kann es eben so erklären, das Gericht hat eben festgestellt, dass Akram und auch sein Vater in dem Bewusstsein handelten, dass sie davon ausgingen, dass ihre Tochter vergewaltigt wurde.
Ich habe Akram erst in der Hauptverhandlung gesehen, das erste Mal. Das war ein 17-jähriger, heißblütiger Bruder, der seine Schwester rächen wollte. Also es war ganz klar für mich, dass Akram fest davon ausging, dass Patrick H. seine Schwester vergewaltigt hat. Ich übrigens auch.
Ich bin für mich selber, und das ist einfach mein Empfinden, der Meinung, er hat niemand vergewaltigt. Das auszuräumen wird uns nie möglich sein, darum müssen wir genau mit diesem Vorwurf leben. Schön zu sehen ist, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die an diese Geschichte so nicht glauben oder die das anders sehen. Mit allem anderen müssen wir so leben, wie es ist, weil das sagt das Gesetz vor. Und alles andere müssen wir mal so stehen lassen.
Das ist richtig. Sobald ein Tatverdächtiger verstorben ist, werden die Ermittlungen beendet. Eingestelltes Verfahren ist erledigt. Ermittlungen gegen Tote werden im Strafprozess natürlich nicht geführt. Hätte man damals in dem Verfahren wegen der Tötung die Frage der Vergewaltigung aufzuklären versucht, wäre das meines Erachtens ganz fehlerhaft und sehr schädlich gewesen, weil dadurch der Eindruck hätte vermittelt werden können, dass die Frage, ob es zu einer Vergewaltigung gekommen ist, irgendeinen Einfluss auf die Ahndung der anschließenden Tötungstat hätte. Und das ist sicherlich nicht der Fall.
Die Kammer ist davon überzeugt, dass Hintergrund der Tat die mutmaßliche Vergewaltigung am Nachmittag des 12. Juni 2014 war, wobei dahingestellt bleiben kann, ob Amira von Patrick tatsächlich vergewaltigt wurde.
Wie hält man das aus? Was bleibt einem anderes übrig?
Man hat eine Mutter, die sehr emotional war, die durchaus Schwierigkeiten hatte mit der Vorstellung, dass eben ihr Sohn auf diese brutale Art und Weise zu Tode gekommen ist. Man hatte einen Ehemann, einen Vater des Getöteten, der sehr still und in sich gekehrt war.
Weil man manchmal Phasen hatte, wo man gesagt hat, boah, jetzt würde ich aber gern mal und jetzt sollte man doch mal. Und wenn man dann wirklich Anwälte an der Seite haben, die einem im Lauf der Zeit immer näher stehen und sagen, nee, und das ist falscher Zeitpunkt. Und das war unglaublich hilfreich.
Man hatte einen Bruder und eine Schwester, die relativ gefasst wirkten im ersten Moment, aber doch auch schockiert wirkten.
Ich glaube, in so Situationen werde in einem selbst Kräfte wach, die man nur erahnen kann, wie es ein Mensch entwickeln kann. Diese Ruhe, die man aufbringen muss, dieses Zurückhalten, das man üben muss. Das ging auch nur, weil wir in der Familie einfach einen enormen Zusammenhalt haben.
Man kennt den Begriff Tod und man weiß auch, dass Tod etwas Endliches ist. Also diese Vorstellungen sind schon alle entwickelt. Trotzdem kann es hier ein Stück weit auch sein, dass das Ziel an sich zwar war, diese Person zu töten, aber dann im Nachgang hört diese Fantasie ja auch dann teilweise auf und man weiß nicht, was das bedeutet. Man hat das noch nicht gefühlt, man hat es vielleicht schon in Filmen gesehen oder wenn man bestimmte Videospiele spielt, hat man in Spielen vielleicht auch schon Menschen getötet. Aber das ist ja nichts Reales und da hört diese Fantasie auf und dieses Gefühl, was danach kommt, das kann einen dann doch auch schon überwältigen.
In der Hauptverhandlung hat sich der Angeklagte Timo P. am zweiten Verhandlungstag zur Person und zur Sache eingelassen und umfassend Fragen aller Verfahrensbeteiligter beantwortet.
Timo war für mich sehr interessant, muss ich sagen. Timo war der Täter, der sich am schnellsten bei uns gemeldet hat. Er hat uns im September nach der Tat einen Brief geschrieben, hat sich entschuldigt und versucht zu erklären, was nicht möglich ist.
Ferner hat der Angeklagte bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt, nämlich bei seiner ersten Beschuldigtenvernehmung, ein umfassendes, glaubhaftes Geständnis abgelegt und dieses während des Verfahrens auch weitestgehend aufrechterhalten.
Er war ja der Täter, der auch wirklich gesprochen hat, sich Fragen und Antworten gestellt hat. Fand ich beeindruckend. Bei uns in der Familie war immer dieses Gespräch, ja, der hat sich entschuldigt, kann man ihm das glauben? Meint er das wirklich ernst?
Timo war am Sonntag, war am Baggersee mit anderen Freunden, lässt sein Auto waschen, geht Möbel kaufen bei Ikea. Das macht man nicht, wenn man da weiß, jetzt bringe ich einen um. Da tue ich eher meine Flucht organisieren, aber gehe nicht zu Ikea Möbel kaufen.
Ich habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, auf dem Weg, ganz spontan ins Gericht. Ich möchte mich mit ihm treffen, ich möchte mit ihm sprechen.
Also die Schwester des Opfers hat sie natürlich auch hart getroffen, aber die hat auch das so gesehen, dass Timo da mehr oder weniger reingerutscht ist.
Ich glaube ihm, dass es ihm leid tut, was er getan hat. Ich habe ihm dort aber auch gesagt, verzeihen. Es ist nichts mehr gut zu machen. Für mich war damals wichtig, meiner Familie sagen zu können, ich glaube ihm, dass es ihm leid tut, dass er das ehrlich meint und dass er, wenn er könnte, alles irgendwie rückgängig machen würde, was natürlich nicht möglich ist.
Sie hat gesehen, dass das nicht der Kriminelle war, der jetzt ihren Bruder da abstechen oder umbringen wollte. Und hat seine Entschuldigung angenommen. Ja, das waren rührende Szenen da. Meine Schwester, die Mutter, die hat es bis heute niemandem verziehen. Gut.
Ich habe dann nochmal im letzten Verhandlungstag kurz mit ihm gesprochen und habe ihm alles Gute gewünscht und er hat sich dann bedankt und auch, dass ich mit ihm gesprochen habe. Meine Eltern natürlich nicht, die werden das nie können. Für mich persönlich war das wichtig, einfach um nicht in diesen Zwiespalt zu stecken, Entschuldigungen zu bekommen und sie nicht einordnen zu können.
Es gibt Personen, die reden gar nicht darüber. Da kann man es dann auch natürlich, man kann ja niemandem hinter den Kopf gucken, schwer sagen, findet hier jetzt Reue statt oder weniger Reue statt. Wobei bei vielen, die es bereuen, tatsächlich auch eigentlich eher offener sind und darüber reden, um das zu verarbeiten. Die andere Seite ist, es gibt auch welche, die eben stolz danach immer noch darauf sind, die reden auch darüber und die suchen ja auch ein Stück weit mediale Aufmerksamkeit oder auch Briefkontakt zu Leuten, wo sie sich dann für rühmen können oder auch Kontakt zu anderen Mördern, mit denen sie sich austauschen können.
Der Angeklagte Jakob wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird.
Er hatte, glaube ich, so eine Zeit lang mal das Gefühl, er könnte da vielleicht auch was gut machen. Geht nicht. Ja. Inzwischen, wenn ich ihn sehe auf der Straße, laufe ich an ihm vorbei und ich kenne ihn einfach nicht. Soll ich ihn beschimpfen? Soll ich ihn... Das bin ich nicht.
Der Angeklagte Timo P. wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt.
Also er ist jetzt seit Mai im offenen Vollzug und arbeitet. Das heißt, er geht morgens raus, fährt arbeiten, kommt abends zurück, verbringt die meisten Wochenende zu Hause und ist dann noch nachts in der JVA am Schlafen. Ihm geht's gut, aber er merkt schon, es ist, sagen wir, 2,5 Jahre sitzt er jetzt drin. Es hat ihn schon ein bisschen verändert, logisch.
Der Angeklagte Mustafa wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
Im Übrigen hat der Vater lange den Eindruck vermittelt, dass er mit der Sache überhaupt nichts zu tun habe, dass er darauf vertraute, dass er mehr oder weniger als freier Mann den Gerichtssaal verließ. Diesen Eindruck hat er eigentlich bis zur Urteilsverkündung gemacht, während sein Sohn gewusst hat, was wohl auf ihn zukommt.
Der Angeklagte Akram wird wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von 8 Jahren verurteilt.
Also es geht ihm natürlich jetzt deutlich besser, weil er eine Sicherheit hat, wie sich sein weiteres Leben gestalten wird. Er hat eine zeitige Jugendstrafe erhalten, die er jetzt zu verbüßen hat. Er kann sein Leben einrichten, er kann über eine Ausbildung nachdenken, er kann sich ausrechnen, wann er wieder in Freiheit zurückkommt.
Es gibt 2 verschiedene Dynamiken. Es gibt einmal die Dynamik, dass ich meinen eigenen Suizid mit einplane, dann bin ich danach eh tot. Aber es gibt auch die Rechtfertigung zur Gewaltalternativlosigkeit, zur Gewalt. Also ich kann die Tat rechtfertigen damit, dass meine Schwester hier vergewaltigt worden ist. Ich habe keine andere Alternative, zum Beispiel die Ehre wiederherzustellen. Und ich akzeptiere auch die Konsequenzen. Also mir ist es dann im Endeffekt egal, was danach passiert, ob ich ins Gefängnis gehe oder, sterben wäre in dem Fall nicht vorhanden. Also, dass ich mich selbst umbringe, ja.
Ihr 3 habt euch das Recht herausgenommen, einen Menschen zu verurteilen, ihn zu finden und ihn für eine bis heute nicht nachgewiesene Tat zu töten. Wer gab euch dieses Recht?
Sabrina H. liest aus ihrer Stellungnahme vom 30. November 2015, gehalten vor dem Landgericht Freiburg.
Es ist weniger die Frage, ob es in einem Rechtsstaat verhindert werden kann. Denn mit dieser Frage unterstellen Sie ja, dass der Rechtsstaat über besondere Möglichkeiten und Mittel verfügt, sich in solche Bereiche eines menschlichen Verarbeitungsprozesses, eines emotionalen, intellektuellen Verarbeitungsprozesses in irgendeiner Form einzuklinken. Das kann der Rechtsstaat genauso wenig wie eine Diktatur oder ein anderes politisches System.
Patrick hätte eine Chance verdient gehabt, sich den Vorwürfen der Vergewaltigung vor Gericht zu stellen. Seine Unschuld zu beweisen. So funktioniert ein demokratischer Rechtsstaat. Doch das war euch egal. Für euch galten diese Grundsätze offenbar nicht.
Ja, ich denke, das kann man schon zunehmend feststellen, dass es Bevölkerungskreise gibt, die entweder aus fehlendem Vertrauen in den Rechtsstaat oder auch deswegen, weil der Gedanke an das staatliche Gewaltmonopol in ihren Köpfen nicht so internalisiert sind, dazu neigen, staatliche Hilfe bei Konfliktschlichtung nicht in Anspruch nehmen, sondern versuchen, gerade solche internen Streitereien unter sich auszutragen, möglicherweise gar keine Anzeige erstatten oder, wenn zunächst Anzeige erstattet worden ist, später nicht mehr kooperieren.
Ihr habt ihn gesucht, gefunden, in eine hinterhältige Falle gelockt und ihn mit mehr als 23 Messerstichen bestialisch ermordet, ohne eine Chance zu entkommen oder sich zu erklären.
Wenn wir auf die Kooperation von Zeugen angewiesen sind, auf Zeugenaussagen angewiesen sind, auf Personalbeweise, stoßen wir dann, wenn Personen nicht bereit sind, Angaben zu machen, mit den Ermittlungen an Grenzen.
Unsere ganze Familie lebt seitdem in tiefer Trauer. Jeden Tag denken wir an ihn. Was wäre, wenn er jetzt noch leben würde? Dazu die schreckliche Erinnerung. Die Erinnerung, wie unser Sohn und Bruder, leblos und übersät, von blauen Flecken und der Messerstiche bis ins Gesicht, vor uns aufgebahrt in seinem Sarg liegt.
Aus Sicht des Täters ist die Tat die Lösung seiner Krise, sein Versuch, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und das Ausmaß ist denen meistens bewusst. Also kann es sein, dass er auf der einen Seite sagt, nein, das war richtig so, es tut mir zwar leid, dass euer Sohn, eure Tochter jetzt sterben musste, aber an sich habe ich das Richtige getan und er ist selber dran schuld aus dem und dem Grund, dass er sterben musste.
Wir hassen euch nicht. Wir sind über euch schockiert. Schockiert nicht nur über die Tat, sondern auch mit welcher Emotionslosigkeit ihr hier eure Entschuldigungen verlesen habt, ohne jegliche Regung, als wäre nichts Schlimmes passiert. Ja, als hättet ihr doch alles richtig gemacht. Reue haben wir nicht gespürt, sondern allenfalls berechnende Prozesstaktik. Wir schließen uns den Ausführungen des Herrn Berger an unseren Anwalt an. Ihr seid Mörder und müsst dafür die gesetzliche vorgeschriebene Konsequenz tragen. Neben der gesetzlichen Konsequenz müsst ihr aber euer ganzes Leben innerlich ertragen, dass ihr tatsächlich ein Menschenleben und darüber hinaus eine ganze Familie zerstört habt.
Es ist eher die Frage, was können wir präventiv tatsächlich tun? Was kann gesellschaftlich, was kann sozial unternommen werden, um Situationen zu entschärfen, zu verhindern, in denen es um Rache geht?
Natürlich, das ist so die große Herausforderung.
Hier war eigentlich alles auf den Weg gebracht, um die eigentliche Tat zu verhindern. Aber Sie werden mit Sicherheit, wenn Situationen eintreten, die zu Rachegefühlen bei Menschen führen, werden Sie es mit justiziellen Mitteln, mit rechtsstaatlichen Mitteln, mit auch sonst mir bekannten Mitteln nicht verhindern können, dass Menschen Rache üben werden. Das tun sie, seit sie existieren, seit sie Menschen sind. Und das werden sie nach meinem Dafürhalten auch immer weiter tun.
Patrick H. über Selbstjustiz in Deutschland. Ein Feature von Marius Elfering. Es sprachen Judith Jakob und Robert Dölle. Ton und Technik Michael Morawitz und Kiwi Eddy. Regie Hanna Georgi. Redaktion Tina Klopp und Fabian von Freier. Produktion Deutschlandfunk 2018.